Trainingslager.com. Energie für Körper und Geist, der Podcast für dich und andere Menschen, die mehr aus ihrem Leben machen wollen. Hier geht's darum, das Beste aus dir herauszuholen, aus deinem Körper, deiner mentalen Stärke, deiner Ernährung und deinem Lifestyle. Und jetzt viel Spaß mit deinem Gastgeber, Erich Frischenstein.
Herzlich willkommen zur Folge 144 meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Am Mikrofon ist Erich Frischenschlager und ich freue mich, dass du wieder dabei bist und dass du mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Meine heutige Interviewpartnerin ist Miriam Wolf, eine Tiroler Sportpsychologin. Sie ist aber auch gleichzeitig Arbeits- und Organisationspsychologin. Und mit ihr spreche ich heute über das Thema, wie du dir ein leistungsförderndes Mindset aneignen kannst, sei es im Sport oder auch für berufliche Ziele. Wir gehen der Frage nach, wie wir mit Druck von außen besser umgehen können, zum Beispiel mit hohen Erwartungen von Trainerinnen oder dem Umfeld oder auch aus den sozialen Medien. Doch mindestens genauso spannend ist, warum machen wir uns eigentlich selbst so viel Druck? Und wie können wir lernen, freundlicher mit uns selbst zu sein, ohne dabei an Zielstrebigkeit zu verlieren? Wir sprechen auch darüber, wie du dich langfristig motivierst, auch wenn der Alltag oft mühsam ist, die Erfolge vielleicht auf sich warten lassen oder die Vision noch weit weg zu sein scheint. Miriam gibt dir konkrete Tipps, wie du Schritt für Schritt dranbleiben kannst, auch wenn es dir manchmal schwerfällt. Wir reden auch darüber, wie du Verletzungen oder Niederlagen nicht als persönliches Scheitern siehst, sondern als Teil des Entwicklungsprozesses und wie du wieder aufstehst, wenn es mental gerade einmal nicht so rund läuft. Freu dich auf ein ehrliches, tiefgründiges und gleichzeitig sehr praxisnahes Gespräch mit sehr vielen wertvollen Impulsen, die du auch in deiner Praxis umsetzen kannst. Bevor wir aber so richtig reingehen in dieses Interview, habe ich noch einen Veranstaltungstipp für dich. Miriam Wolf ist auch Teil der dritten BSBA Trainer Convention 2025. Diese findet vom 26. bis 28. September im schönen Bundessport- und Freizeitzentrum im Farkassee statt. Miriam wird gleich starten am Freitagabend mit einem exklusiven Online-Warm-up, wo sie ihr praxisnahes 4-Punkte-Programm vorstellt, das die Beziehung zwischen Trainerin und Athlet revolutionieren kann. Weg von Missverständnissen hin zu einer leistungsfördernden Beziehungskultur, die auf Vertrauen, Respekt und gemeinsamen Wachstum basiert. Wenn du Coaching wirklich erleben willst, darfst du diesen Auftakt nicht verpassen. Am Samstag und Sonntag geht's dann richtig zur Sache. Vor Ort am Farkassee wird Lukas Kitzberger und Martin Mader von der Löwenherz Fitness Company gemeinsam mit den Top-Athletiktrainern David Lechner und Thomas Strobel ein Feuerwerk an sportwissenschaftlichem Know-how umsetzen. Egal ob du Trainerin, Coach, Sportwissenschaftler oder ganz einfach ein leidenschaftlicher Hobbysportler bist, hier bekommst du alles, was du brauchst. Tool, Insights, Strategien, die du direkt in die Praxis umsetzen kannst. Das genaue Programm mit allen Vortragsthemen, mit allen Workshop-Themen und mit Infos zu den Vortragenden findest du auf der Website bewegungsakademie.at. Dort findest du natürlich auch den Link zu den Tickets und Achtung, es gibt jetzt noch ganz wenige Early-Bird-Tickets. Schau rein und hole dir jetzt noch eines der letzten Early-Bird-Tickets, die vergünstigt sind und die auch gleichzeitig limitiert sind. Ich freue mich, dich Ende September am Farkassee begrüßen zu dürfen. Ich freue mich riesig. Wir haben ja letzte Folge schon David Lechner vorgestellt. Heute ist eben Miriam Wolf dran und sie wartet auch schon auf die erste Interviewfrage. Aber ich möchte vorerst einmal herzlich begrüßen. Servus, Miriam.
Hallo, Erich.
Servus. Du bist ja nicht nur Sportpsychologin, du bist ja auch Arbeits- und Organisationspsychologin und leitest seit 2015 die sportpsychologische Koordinationsstelle des Landes Tirol. Das klingt so, als ob du sehr viel zu tun hättest. Ist das nicht auch wirklich so?
Das stimmt wirklich. Also klar, einerseits als Koordinatorin, Leiterin der sportpsychologischen Koordinationsstelle, wo es natürlich viel darum geht, administrative Sachen, Fördervergabe, Konzeptentwicklungen und so weiter, ist da natürlich auch mit drinnen die Arbeit mit Athleten und Athletinnen, die sportpsychologische Arbeit, die sportpsychologische Betreuung, auch von Trainer, Trainerinnen und das gesamte Umfeld. Also ja, viel, viel zu tun, weil neben diesem Bereich auch noch ja die Lehre ins Spiel kommt, sprich an der Universität Innsbruck, wo angewandte Sportpsychologie ein Bereich ist oder psychoregulative Techniken und natürlich auch diese Themen der Sportpsychologie nach außen zu bringen, sprich in diversen Vorträgen, sei es im Sport, aber natürlich auch in der Wirtschaft, ja, wo die Arbeits- und Organisationspsychologie dann neben der Sportpsychologie auch eine Rolle spielt.
Das heißt, du arbeitest mit den Spitzensportlern in der Praxis. Und gleichzeitig lehrst du auch aber den Nachwuchssportpsychologen, wie das funktioniert und wie das dann auch für sie möglich ist in der Zukunft.
Man versucht es ein Stück weit zusammenzuführen, oder? Man hat natürlich dieses Wissen aus der Praxis. Ich gehe immer auch im Sinne eines Growth Mindsets davon aus, dass man sagt, man lernt ja ständig, somit lernt hoffentlich Athleten und Athletinnen viel von mir, aber ich auch von ihnen. Und dieses Wissen dann zu sammeln und auch weiterzugeben, sprich an der Universität in die Lehre zu bringen, aber auch in Vorträgen dieses Wissen über Athleten und Athletinnen auch Trainern und Trainerinnen näher zu bringen oder dieses Thema Sportler, Leistungssportler auch in die Arbeit reinzubringen, ist ganz spannend und versuche natürlich so in jeder Hinsicht zu verknüpfen.
Ja, ich sehe schon, ich habe hier eine echte Expertin sitzen zu diesem Thema. Miriam, wir wollen ja heute darüber sprechen, wie wir uns ein leistungsförderndes Mindset heranprogrammieren können. Und leistungsfördernd ist immer begleitet mit einem positiven Fortschritt, mit einer Entwicklung. Und meine Frage ist jetzt, wie erkennst du das eigentlich bei, wenn du Athletinnen betreust, haben die eine optimale Entwicklung oder gibt es da mentale Blockaden, die das vielleicht sogar sabotieren?
Ich habe das jetzt ganz spannend gefunden, Erich, was du gesagt hast. Zwar das Thema Leistung, oder? Du hast Leistung definiert mit Entwicklung, oder? Und das ist ja so spannend. Wie definieren wir Leistung eigentlich, oder? Also viele sagen, Leistung ist, wenn ich irgendein Ergebnis erziele, und andere sagen, Leistung ist, wenn ich die Bereitschaft habe, mich ständig zu entwickeln. Zum Beispiel. Und das finde ich eben ganz interessant. Und ja, wie du auch sagst, es gibt einfach Unterschiede, ob jemand so in dem Sinne dieses leistungsfördernde Mindset hat. Wir sprechen auch von diesem Growth Mindset, wo einfach so dieser Glaube an die eigene Entwicklungsfähigkeit da ist, wo ich eher so Offenheit für Herausforderungen habe, aber auch zum Beispiel die Bereitschaft, aus Fehlern zu lernen. Und dass ich so ständig daraus ausgerichtet bin, ich will mich verbessern, unabhängig von meinem Talent, sondern wirklich, ich sage, wenn ich mich anstrenge, wenn ich Bereitschaft habe zu lernen und Ausdauer auch zeige, dann kann ich mich ständig entwickeln. Und das haben einige Athleten und Athletinnen in sich. Aber es gibt auch Athleten, Athletinnen oder Menschen, lass mich so bezeichnen, die dieses Fixed Mindset haben, die genau da mehr oder weniger dieses Thema haben, dass sie sobald sie Fehler machen, ist das ein unglaublicher Rückschlag für sie und sie geben leichter auf. In Herausforderungen sehen sie Bedrohungen. Alles, was über mein Talent hinausgeht, kann ich nicht und will ich nicht. Also wir haben schon diese zwei Ebenen, jetzt vereinfacht gesagt, in Persönlichkeitsstrukturen drinnen. Wir haben sie. Aber Fakt ist auch, und ich glaube, das muss uns bewusst sein, dass dieses leistungsfördernde Mindset, sprich dieses Growth Mindset, auch entwickelbar ist. Und das erlebe ich immer wieder. Also wir haben schon so die immer wieder die Erkenntnis, dass man sagen, okay, auch wenn jemand jetzt vielleicht in so einem Fixed Mindset drinnen ist, er es sehr wohl schaffen kann, dass er dann in so ein Growth Mindset auch reinkommen kann und wirklich sich da nochmal unabhängig vom Talent auch wirklich weiterentwickeln kann.
Wenn du dann mit deinen Athletinnen arbeitest, was sind dann deine ersten Schritte, um zu sehen, haben die ein Grow-Mindset oder ein Fixed-Mindset?
Na, ich glaube schon, dass es, also für mich ist es halt immer so wichtig, wenn ich jetzt so jemanden da habe, der so Growth, also so Fixed Mindset in sich hat, dass sie versucht, und das mag jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingen, aber ihn oder sie nicht nur auf dieses Talent hin zu loben, sondern ich versuche sehr drauf zu schauen, was macht er, für was setzt er oder sie sich ein, was macht jemand zusätzlich, was zeigt er für Offenheit, wie versucht man mit Fehlern umzugehen, wie kann er da Strategien anwenden. Also ich versuche eher, vereinfacht gesagt, dieses Talent, was jemand mitbringt, beiseite zu schieben und eigentlich mehr auf das zu schauen, wie jemand, wie und wo er lernen kann, wie er sich quasi in bestimmten Bereichen anstrengt, wie das unterstützen kann, verstärken kann, um dahingehend auch für sich dann so das Gefühl zu kriegen, okay, eigentlich kann ich dadurch was bewegen, unabhängig von meinen Fähigkeiten und Fertigkeiten.
Das heißt, du zoomst einmal ein wenig raus aus der Disziplin, wo eigentlich die Leistung im Sport erbracht werden soll, und schaust dir an, wie generell mit Faktoren umgegangen wird, die grundsätzlich Leistung ermöglichen.
Genau.
Schauen wir uns vielleicht einige Punkte an, die wichtig sind, um positiv mit Leistung umzugehen. Ich habe da in meiner Recherche einige zusammengeschrieben, und der erste Punkt war eigentlich so mit der Umgang mit Druck. Das ist ja immer da, speziell wenn die Athleten im Rampenlicht stehen, das heißt, wenn die Medien über sie schreiben und so. Wie kann man lernen, mit Druck umzugehen, wenn der Druck hoch ist, seine beste Leistung abzurufen? Das ist sicher eine Schlüsselfrage.
Das Thema Druck steht im Sport immer groß im Raum. Also diesen Leistungsdruck zu haben und dann auch so dieses zu benennen, okay, ja, andere erwarten sich viel. Aber wenn wir da ehrlich sind, sind die eigenen Erwartungen die oft viel größer sind als wie die von außen. Man legt es gerne nach außen, aber eigentlich sind es die eigenen Erwartungen. Und ich für mich versuche aber immer auch Athleten und Athletinnen mitzugeben, dass Druck ja nicht wirklich was Negatives sein muss. Denn wenn ich Druck habe, bedeutet das ja, dass ich ein gewisses Können auch habe, gewisse Fähigkeiten habe, gewisse Fertigkeiten auch habe, die es gilt jetzt dann abzurufen. Aber es ist ja schon was da, sonst hätte ich ja keinen Druck. Also ich versuche Druck immer ein bisschen von anderer Seite zu sehen. Es gibt ja auch den Spruch, Druck ist ein Privileg, ja, genau, sei dahingestellt. Aber im Endeffekt hatte schon auch was. Aber, und ich glaube, das Entscheidende ist, dass man, wenn man so diesen Druck verspürt, einmal zu schauen, wo kommt der her? Ich habe selten Athleten und Athletinnen erlebt, die das Thema Druck verspüren, die dann wirklich klar für sich haben, okay, was kann ich denn eigentlich? Ich erlebe oft Athleten, die Druck haben, die eigentlich, wenn sie genau auf das draufschauen, was jetzt gerade da ist, oft da sagen, ja, aber vielleicht bin ich jetzt gerade noch nicht so weit. Vielleicht habe ich da zu wenig investiert. Vielleicht habe ich da nicht gut genug auf mich geachtet. Also, oder es liegt gerade ein unglaublicher Stressfaktor vor. Also es sind schon eigentlich Themen rund um den Druck da, die eigentlich da das Thema Druck dann ja festigen oder verstärken ein Stück weit. Und da gilt es für mich, sich wirklich um diese Dinge zu kümmern. Oder, und da kommt das Entscheidende, oder Ziele anzupassen. Also ich muss immer so für mich klar haben, das ist mein Ziel, das will ich erreichen, und kann ich das wirklich in der aktuellen Situation mit meinen Fähigkeiten und Fertigkeiten erreichen? Habe ich da eine ganz klare Überzeugung davon? Habe ich sie nicht, muss ich herausfinden, okay, warum fehlt mir die Überzeugung? Welche Parameter sind noch nicht so, wie sie sein sollten, um mehr oder weniger diese Leistung auch erbringen zu können? Und da haben wir eigentlich dann meistens die Themen drinnen, warum dann auch Druck entsteht.
Du hast das Thema Ziele angesprochen. Und ein Ziel zu erreichen ist immer mit einer großen Erwartungshaltung an sich selbst auch verbunden. Und wenn wir da jetzt ein langfristiges Ziel hernehmen, also so eine Vision, dann verblasst die ja oft in den Niederungen des Alltags. Also wenn ihr so einen richtigen Trainingsalltag habt, dann verschwimmen diese langfristigen Ziele oft und ich mühe mich ab mit den täglichen und mit den kurzfristigen Möglichkeiten. Und wie kann man dann hier die Balance finden? Einerseits zwischen meiner Erwartungshaltung, aber auch mit den Ängsten, vielleicht diese langfristigen Ziele nicht zu erreichen.
Also ich glaube, es hängt immer viel davon ab, wie man eigentlich sitzt. Das ist für mich mitunter das Entscheidendste. Also ich glaube immer, dass es schon, gerade wenn es jetzt auch um Motivation oder vor allem die Volition, also der Wille dahinter, wenn es um dieses Thema auch geht, finde ich es immer entscheidend, okay, wir brauchen eine Vision. Du hast jetzt vielleicht so diese langfristige Ziele benannt. Ich habe da irgendeine Vision, die ich erreichen möchte. Aber ich muss glauben, was ist die Mission? Also, ich brauche eine Mission, um eine Vision erreichen zu können. Wir können da von diesen Prozesszielen sprechen. Also, was gilt es tatsächlich zu tun? Denn wenn ich mich nicht um die Mission kümmere, wird die Vision eine Illusion. Und das ist für mich so ganz, ganz was Entscheidendes, immer im Kopf zu haben. Und da ist für mich so dieses Wichtige in dieser Planung der Mission. Was sind einerseits meine Motive dahinter, um diese Vision zu erreichen, und wie gestaltet sich daraus die Mission, und habe ich wirklich alle Szenarien durchdacht? Wenn wir uns ehrlich sind, haben wir oft das größte Problem darin, dass wir, wenn wir so wild drauf los und sagen, wow, und jetzt habe ich Ziele und jetzt will ich das erreichen, ist ja oft so, dass wir immer nur von diesen, wie soll ich sagen, von dieser besten Version ausgehen, dass alles ganz geradlinig läuft, alles ganz rund. Aber haben wir uns auch mit diesen Wenn-Dann-Szenarien auseinandergesetzt? Also, was ist, und das ist ja nicht was untypisch, ich werde mal krank, ich bin einmal beruflich verhindert, ich habe was anderes zu tun, kann jetzt vielleicht nicht dieses Trainingsbandzoom liefern, ich habe vielleicht einen Rückschritt in meiner Entwicklung. Habe ich solche Sachen eigentlich in der Planung schon mit drinnen? Also habe ich für mich schon klar, okay, was mache ich denn, wenn es eigentlich schwierig wird? Und ich glaube, wenn ich da ein gutes Bild für mich entwickle, wie ich damit umgehe und auch bestimmte Strategien dazu, glaube ich, ist es viel leichter, so einen Zielsetzungsprozess langfristig auch beizuhalten und langfristig auch da drinnen zu wachsen. Das ist für mich so ein bisschen was Entscheidendes auch, das man nicht außer Acht lassen sollte.
Ich glaube, das ist ja sehr oft im Leben so, dass die Mission, die man vorhat, also der Weg zum Ziel, oft wichtiger ist als die Vision am Ende. Denn wenn man permanent an seiner Mission arbeitet, dann werden sich die Teilziele immer weiter einstellen, bis man am Ende seine Vision dann auch erreichen wird. Und das ist dann eigentlich nur eine Frage der Zeit. Beim einen im Frühjahr, beim anderen ein bisschen später.
Genau, also ich vergleiche es halt immer gern mit so einer Art Bergtour, lass mich so bezeichnen, oder? Wenn wir halt oben auf dem Gipfel, wo wir hinwollen, auf den Gipfel rauf, da wo uns ein unfassbares schönes Bild vielleicht auch erwartet, ist ja auch bei einem Bergtour klar. Es gibt den wahrscheinlich geraden, gefährlichen Weg, risikoreichen Weg, wo nichts bitte passieren darf. Aber es gibt auch den längeren Weg, der mal geprägt ist von einer geraden Stelle oder einen geraden Weg, wo es mal leicht nach unten geht, wieder nach oben geht, aber das heißt nicht, dass es oben weniger schön ist. Ja, also ich glaube, das ist aber immer wichtig, was für ein Typ bin ich, und da hast du vorher dieses Thema auch genannt, bin ich so der 100% ehrgeizige Typ, der auch bereit ist, viel, 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 viel zu opfern, im positiven Sinne sogar viel zu opfern, um diesen schnellen, geradlinigen Weg zu finden und auch zu gehen. Oder bin ich der Typ, der sagt, okay, ich will das, aber ich will auch noch für mich was anderes haben, weil ich glaube, das gibt mir dann auch genügend Kraft und genügend Balance, um auch gut da oben ankommen zu können. Ja, also das ist auch wieder so ein bisschen, finde ich, schon auch eine Sache von Typ.
Ja, du hast gesprochen, dass es wichtig ist, dass man auch weiß, wie man weiter tut, wenn es einmal nicht so gut läuft. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man neben seinem Plan A auch noch einen Plan B hat und gegebenenfalls vielleicht sogar noch einen Plan C. Also, dass man das schon im Kopf hat, in seinem Mindset, dass man weiß, ja, wenn es nicht klappt, kann ich gelassen sein, denn ich habe ja noch andere Möglichkeiten, um an mein Ziel zu kommen, auch wenn es ein bisschen länger dauert.
Ganz genau. Weil ich sage, das Entscheidende ist ja nicht, wir wissen, glaube ich, alle, motiviert sind wir für was ganz schnell. Also man kann sich relativ schnell motivieren für etwas. Aber das Entscheidende ist ja, habe ich die Volition, also habe ich den Willen auch, es dann tatsächlich durchzuziehen. Und ich finde, wenn ich den Gedanken mit heranziehe, dann muss ich mir schon überlegen, okay, Wille aufrechterhalten, wenn Schwierigkeiten entstehen, wie gehe ich damit um? Und da, wie du sagst, Erich, da geht es um einen Plan B oder teilweise sogar um den Plan C. Denn dann werde ich auch durch, ja, Krise, Verletzungen, Krankheit, was auch immer, werde ich dann auch nie so die Motivation verlieren, wenn da was sein soll, wenn ich solche Varianten gar nicht mit herangezogen habe.
Ich weiß nicht, wie du das siehst, Miriam, aber gerade in den sozialen Medien werden wir ganz oft mit dem Zeitfaktor getriggert. Ganz schnell reich werden, ganz schnell abnehmen, ganz schnell Muskulatur aufbauen. Und ja, natürlich sind wir empfänglich dafür, weil wir gerne effizient arbeiten wollen. Aber wenn wir uns dann auf den Weg machen, merken wir, oh, hoppala, so einfach ist es dann doch nicht. Und dann müssen wir eben trotzdem dranbleiben. Und viele sind halt dann auch, die fangen halt 100-mal an und bringen es dann auch nicht zu Ende, weil der Plan fehlt.
Also sie verlieren andererseits Motivation. Teilweise gehen sie für mich auch ein zu hohes Risiko ein. Also man überlegt ja kaum nicht mehr. Man überlegt ja nicht, kann ich das überhaupt? Oder teilweise auch, Erich, will ich das überhaupt? Mhm. Also wie oft man es gerade durch diese Social Media eben, das finde ich ganz spannend, erlebt war, da sieht man ein wundervolles Bild, wo jemand auf einem Gipfel steht oder was Gott was macht und man hat so das Gefühl, ich muss das auch. Mhm. Aber ich hinterfrage nicht wirklich, ob ich das überhaupt will, ob das überhaupt was für mich ist. Das passiert oft nicht mehr. Und das ist schade. Also das ist ja nicht so, und dann stehe ich oben und denke mir, es ist trotzdem nicht die Erfüllung. Ja, weil ich es vielleicht gar nicht wollte, sondern einfach gemacht habe, weil ich das Gefühl gehabt habe, es muss jetzt so sein. Ich passe jetzt in das Altersklischee rein oder was auch immer, von Ortsansässigkeit etc. Also es sind ja viele Faktoren nachher da, aber ja,
genau.
Schon spannend.
Ja, viele sehen das Ergebnis, denken aber den Weg nicht mit, der dahin führt. Zum Beispiel wollen sie auf dem Gipfel stehen, aber dass man da 6 Stunden raufgehen muss, das ist dann für viele nicht tragbar.
Vielleicht die Person gar nicht gegangen ist, sondern raufgeflogen wurde. Entschuldigung.
Gibt es aus deiner Sicht Möglichkeiten, die Motivation zu erhöhen? Das heißt, wenn ich jetzt mich in einer Mission befinde, vielleicht sogar mit Plan B und Plan C im Kopf, was kann mir helfen, nachhaltig, langfristig meine Motivation aufrechtzuerhalten, damit ich eben nicht abbreche?
Also, wie gesagt, für mich ist das Entscheidendste einfach, um Motivation langfristig aufrechtzuerhalten, ist sicher prima die Zielsetzung. Und da rede ich wirklich von guten Prozesszielen. Mhm. Das ist, glaube ich, mitunter ein ganz entscheidender Faktor. Auch klar im Zielsetzungsprozess wirklich spezifische Ziele zu setzen, messbare, also kontrollierbare, realistische Ziele. Aber natürlich auch solche Bereiche wie das Wahrnehmen von kleinen Schritten, die ich mache. Also wenn wir in unserer Denke immer nur das Endziel im Kopf haben, wird man nicht bewusst, was ich heute, jetzt am Tag schon geleistet und schon erreicht habe, sondern ich sehe immer nur das große Ganze. Also ich sehe nie die paar Prozent, die ich mir jetzt entwickelt habe, die paar Prozent, wo ich jetzt weitergegangen bin. Also dieses Bewusstsein haben im Sinne auch immer der guten Selbstreflexion, aber natürlich auch Sachen wie Visualisierungen, also diese Bilder im Kopf, die ja unglaubliche Kraft geben können, finde ich, was das Thema Motivation betrifft, schon eine große Rolle, inklusive auch die positiven Affirmationen, aber auch, und das darf man, glaube ich, nie unterscheiden, wie habe ich denn zum Beispiel bestimmte Selbstgesprächsregulationen, also Selbstgespräche, auch Thema, was Motivation betrifft, sind für mich dahingehend entscheidend, weil wir schon tendenziell eher dazu uns verleiten lassen, sehr viel negative Kommunikation mit uns zu betreiben, weniger positive Kommunikation oder neutrale Kommunikation, muss man ja beide Ebenen nochmal mit heranziehen, sondern eher dazu tendieren, alles Negative unglaublich zu heben, unglaublich in einem Knäuel zusammenzutragen und dieses Positive, ja, lass mich es wirklich als fast schon ignorieren bezeichnen. Mhm. Und ich glaube, das ist für unsere Motivation alles andere wie gut, sondern eigentlich schafft es durch kleine Rückschläge dann eher eine unglaubliche Demotivation.
Mhm. Das erlebe ich auch im Umgang mit Sportlerinnen, dass sie extrem selbstkritisch sind und Kleinigkeiten, die eigentlich eine Mücke sind, die zum Elefanten machen. Das bewirkt dann eine negative Stimmung und verstärkt sich dann auch selbst mit anderen Dingen. Das, ja, ich habe es eh schon gewusst und das und das und das noch. Gibt es da aus deiner Sicht noch Möglichkeiten, wie man so eine Abwärtsspirale, eine negative, unterbrechen kann?
Vielleicht auch ein bisschen zu Verständnis der Hintergrund, oder dass das so ist, ist ja fast schon was Normales. Also wir werden ja sehr stark auf das hier hingedrängt, lass mich so bezeichnen, im Sinne, dass wir ja sehr, sehr oft und sehr früh schon ständig auf Fehler hingewiesen werden, oder? Wir können jetzt ja zurückblicken schon in die Schule. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Bei mir war halt schon, wenn ich was falsch gemacht habe, war der fette Rotstift da, und wenn ich was richtig gemacht habe, war es in der gleichen Schrift, wie ich geschrieben habe. Also in der gleichen Farbe des Kugelschreibers, wie ich geschrieben habe. Also rein da hat man ja schon sehr, das ist falsch, also das ist negativ. Und so geht es dann weiter. Und dann prägen uns vielleicht in unserem Umfeld, vor allem auch im sportlichen Umfeld, mitunter auch Trainer und Trainerinnen, die ja das Prinzip leben, nicht geschumpfen ist gelobt genug. Was wiederum bedeutet, die sehr darauf aufmerksam macht, was du nicht gut machst, aber wenig dir mitgibt, was du eigentlich gut machst. Denn das musst du ja eh wissen. Und das stimmt aber leider nicht. Das heißt, wir fangen da ja schon an, sehr, sehr viel uns mit Negativen zu beschäftigen und geben denen immer mehr Gewicht. Also wir haben da schon in unserer Sozialisation, glaube ich, viele Dinge drinnen, die das einfach auch ein Stück weit begünstigen. Aber klar, dann obliegt es ja mir, dass ich dann auch lerne, mit mir zu kommunizieren, lass mich so bezeichnen, als würde ich mich zumindest okay empfinden. Ich frage oft meine Athleten, frage oft so, okay, wenn du jetzt gegenüber von dir eine Person stehen hättest, die du okay findest, würdest du mit ihr so kommunizieren, wie du mit dir selbst kommunizierst? Und mir erschrickt es dann immer sehr, wenn ich oft höre, na, sicher nicht, weil den könnt ihr beleidigen oder den könnt ihr demütigen oder was auch immer. Sag ich, okay, aber mit dir machst du es. Mit dir machst du es ständig. Das heißt, du erwartest von dir ein hohes Selbstvertrauen. Du erwartest eine hohe Überzeugung, aber du redest nur so mit dir, wo du genau weißt, wenn du das jemand anderem machen würdest, dann würdest du den ohne Ende kränken. Und deine Stimme ist ja sehr präsent in deinem Gehirn. Und da merke ich, da fangen schon viele oft an umdenken. Und daraus versuche ich dann immer so kleine Maßnahmen abzuleiten, wo es einfach darum geht, dass Athleten und Athletinnen sich am Ende des Tages 5 Dinge notieren sollten, die sie gut gemacht haben, die heute positiv waren. Und es fällt manchen am Anfang richtig, richtig schwer, 5 Dinge zu benennen, die gut waren. Mhm. Und dann merke ich aber im Laufe, wenn sie sich auf das einlassen, wo sie dann sagen, boah, ich nehme wieder Sachen wahr, die habe ich vorher gar nicht mehr gesehen. Also so banale Übungen sind das, aber ich merke schon immer, dass die extrem helfen können, einfach einmal ja andere Denke über Dinge zu kriegen oder beziehungsweise die Dinge wieder wahrzunehmen, die gut sind und nicht nur normal sind.
Es gibt ja auch die Strategie des Dankbarkeitstagebuchs, das kennst du bestimmt, dass man sich am Abend 3 Dinge notiert oder 5 Dinge, für die man extrem dankbar ist. Das lenkt ja auch so den Fokus auf die positiven Dinge des Lebens, und ich glaube auch, das ist ein sehr gutes Tool, um eben hier so einen Mind-Twist zu machen, um die positiven Dinge zu sehen.
Ganz genau, also das finde ich so im Sinne der Dankbarkeitstagebuch, wo man ja schon viel verknüpfen mit dem ganzen Bereich Dankbarkeit, Achtsamkeit. Also das hat schon einen unglaublichen Wert, und man merkt einfach, dass jetzt gerade so dieses eben dankbar zu sein für das, was ich habe, was ich jetzt gerade erleben darf, auch dankbar zu sein, weil ich gerade bin. Und vor allem geht es da viel darum, auch das Hier und Jetzt dann wahrzunehmen. Und da sind wir einfach in der Achtsamkeit drinnen. Und die etabliert sich ja sehr mittlerweile im Sport. Und finde ich ganz, ganz toll, weil sie einfach uns schon schon auch helfen kann, um aus dieser Lageorientierung zu kommen. Sprich aus dem Denken, ja, aber was ist, wenn ich das nicht schaffe? Was ist, wenn ich jetzt schon wieder einen Fehler mache? Sondern dieses Lernen im Hier und Jetzt zu sein und den Moment anzunehmen, so wie er ist, ohne ihn zu bewerten. Finde ich ganz, ganz einen wertvollen Ansatz auch im Leistungssport.
Wenn man jetzt sehr gut trainiert, seine Punkte im Dankbarkeitstagebuch schön niederschreibt und eigentlich in einem guten Trainingsprozess ist, wie siehst du das? Darf man sich dann auch für so kleine Zwischenziele belohnen oder wird es dann zu inflationär, dass man sich für jede Kleinigkeit, die man erreicht, eine Belohnung gönnt, so wie das ja bei kleinen Kindern manchmal ist, nicht bei so überfürsorglichen Eltern, die für alles eine Belohnung kriegen.
Also, das ist immer, finde ich ganz schwierig, diese Frage zu beantworten, denn im Sinne, was ist Belohnung? Also, manche definieren, okay, meine Belohnung ist es so, dass ich danach mir Zeit nehme, um ein gutes Buch zu lesen, dass ich danach gut essen gehe. Kann man jetzt auch wieder kritisch sehen. Ich habe viele jetzt unabhängig vom Leistungssport immer so das Thema, ja, wenn ich halt ein Ziel erreiche oder eine gute Bergtour gemacht habe, wenn wir bei dem Beispiel gerade sein, eine gute Bergtour gemacht habe, dann belohne ich mich danach immer gut mit einem guten Essen. Aber andererseits will ich durch den Sport abnehmen und wundere mich nicht, warum ich nach dem Sport nicht abnehme. Also es ist immer so, ich glaube, das ist immer so das Thema, mit was belohne ich mich wirklich? Grundsätzlich habe ich mit der Ebene von Belohnung kein Problem. Aber ich glaube, man muss gut drauf schauen, was für eine Art von Belohnung es ist.
Das glaube ich auch. Du hast gesagt, Zeit ist ein Thema vielleicht für etwas, was man sich sonst nicht gönnt, ein gutes Buch zu lesen oder sich die Zeit für etwas zu nehmen, was eben sonst im Alltag nicht so möglich ist.
Genau. Und das, aber wie gesagt, es kann in eine andere Richtung auch gehen. Deswegen finde ich es jetzt so allgemeiner zu beantworten ein bisschen
Ist
schwierig.
schwieriger. Ja, ich glaube, das muss man immer von Fall zu Fall sehen. Wenn deine Athletinnen jetzt Rückschläge einstecken müssen, sei es durch Verletzungen oder durch eine schlechte Performance, hast du hier Strategien, wie sie ihre Mission weiterführen können mit einer guten Motivation?
Man muss natürlich eines sagen, und das ist immer wichtig. Wir haben ja im Sport immer so, wenn jetzt irgendeine Verletzung passiert, ganz, ganz schnell den Hashtag da Comeback Stronger. Den haben wir immer so ganz schnell, der gefällt mir immer sofort ein zu diesem Thema. Ja, hat auch eine gewisse Berechtigung, das Slogan, denn ich glaube wirklich, dass es sein kann, dass es möglich ist, dass man aus Verletzungen, aus Rückschlägen wirklich gestärkter zurückkommen kann. Ich erlebe oft, dass Athleten und Athletinnen nach solchen Rückschlägen auch davon berichten, dass das ganz was Wertvolles war, was ihnen passiert ist. Weil ich sage, ich hab einfach Zeit gehabt, mich neu zu ordnen, mich neu zu sortieren, mich neu auszurichten, auch vielleicht eine Sinnfindung wieder zu betreiben. Das finde ich auch ganz spannend. Also dieses Stopp, dieses Stopp zu haben, im Sinne, ich werde jetzt komplett aus meinem Alltag, aus meiner Routine rausgeworfen, kann im Nachhinein oft ganz was Wertvolles sein. Einfach eben so eine Neuorientierung, Neusortierung, aber auch wieder eine Wertschätzung gegenüber dem zu entwickeln, was man eigentlich hat. Und da kommt wieder diese Dankbarkeit ins Spiel. Nur, was ich oft so das Thema habe, dass wir gerade im Kontext Leistungssport oft auch das dann zu eben sagen, und das muss relativ schnell gehen. Das heißt, jetzt passiert mir das und jetzt werde ich, keine Ahnung, operiert oder bin kurz draußen und jetzt muss ich sofort wieder positiv denken. Ich glaube, diese Phasen darf es auch geben und muss es auch geben, wo wir so eine Art Trauerprozess auch durchleben. Dass es am Anfang mir schwerfällt, dass ich am Anfang frustriert bin, dass ich verärgert bin, dass ich wütend bin, dass ich dauernd mich hinterfrage, warum ist das passiert, wieso ist das passiert und so weiter. Das darf sein und den Platz und den Raum und die Zeit muss man geben. Und das habe ich oft so das Gefühl, es wird dann, jetzt muss schnell drüber und du musst sofort wieder nach vorne blicken. Ich glaube, dass das nicht sein müsste, sondern man darf diese Zeit geben, die natürlich auch einen gewissen Rahmen hat, je nach Verletzung oder Schwere des Rückschlags, damit man dann wirklich gut die Realität anerkennen kann und dann sich wirklich neu ausrichten kann. Also, und ich merke, wenn man die Prozesse wirklich gut durchläuft, kann wirklich dann es so sein, dass man sagt, okay, und jetzt stelle ich mich, ich will nicht sagen neu auf, aber vielleicht ein bisschen anders auf. Ich füge Dinge hinzu, ich lerne andere Dinge mehr wertzuschätzen, das, was ich vielleicht im Kontext Leistungssport auch vermisst habe, und richte mich dementsprechend wieder neu aus. Und dann kann ich sehr wohl stärker zurückkommen, ja.
Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt, dass du das auch mit einem Trauerprozess vergleichst, weil man muss das, was geschehen ist, ja auch einmal richtig verdauen. Man braucht Zeit für die Reflexion auch, und vielleicht trägt es auch dazu bei, dass man dann das nächste Mal etwas achtsamer in die Situation reingeht, wo das dann passiert ist, ne?
Find ich absolut. Und da passiert ja so viel. Natürlich ist immer davon abhängig, war ich selber schuld, war jemand anderer schuld. Also da sind so viele Faktoren mit oder wirken da eigentlich mit, aber ich glaube, einfach das Wichtigste ist da zu heben, es darf auch diese Zeit geben, wo ich es einfach als ja absolut was Schlimmes ansehe und dass ich da einfach mal einen Durchhänger habe. Und ich darf es geben. Das finde ich einfach wichtig.
Ja, und das kann wirklich jeder für sich alleine umsetzen. Miriam, du bist ja Teil der BSBA Trainer Convention vom 26. bis 28. September. Wir haben das eingangs ja schon ein wenig beworben. Und dein Vortrag, dein Workshop ist gleich am Freitag, 3 Stunden am Abend, zum Thema 4 Säulen einer leistungsfördernden Beziehungskultur zwischen Trainerin und Athletin. Was erwartet denn die Teilnehmerinnen in deinem Vortrag?
Ja, zuerst freue ich mich sehr, dann Teil davon sein zu dürfen und diesen Vortrag am Freitagabend halten zu dürfen. Ja, der Vortrag, den ich da machen werde, geht vor allem eben um die 4 Säulen. Beleuchtet so ein bisschen die Trainer, Trainerinnen, Athlet-Athletin-Interaktion, und da sind mir halt einfach 4 Säulen wichtig, die man aus Sicht von Trainer und Trainerinnen ja sehr niedergebrochen zwar ein Stück weit, aber gut betrachten sollte oder man gut drauf schauen sollte. Und da ist eine Säule für mich die zentralste, ist fast die Beziehung, die Beziehungsgestaltung. Ich glaube, uns ist klar, dass wir relativ schnell in Beziehungen reinkommen. Also sobald man sich begegnet, sobald man in eine Interaktion kommt, hat man auch eine Art von Beziehung. Aber die Frage ist immer, ist die Beziehung, die wir haben, ist die belastend oder ist sie belastbar? Und ich glaube, die Entwicklung von einer belastbaren Beziehung ist ganz was Entscheidendes im Sport. Da geht es viel um Wertschätzung, geht es viel um Empathie, da geht es viel um Kommunikation, da geht es aber auch viel um das Thema, klare Leistungsstandards zu vermitteln, klare Erwartungen zu vermitteln. Ich versuche einfach viele Dinge heranzuziehen, die einfach im Laufe meines Sportpsychologinnen-Daseins gesammelt habe, wo ich immer wieder Erfahrungen gemacht habe, was so typische Probleme einfach sind auf diesen Beziehungsebenen. Die versuche ich da einfach reinzubringen, inklusive auch Möglichkeiten, sie zu verändern.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiges Thema. Wir bekommen ja das teilweise sogar über die Medien mit, wenn diese Beziehung nicht funktioniert zwischen Trainerin und Athletin. Dann muss der Trainer meistens gehen und wieder ausgewechselt. Wir kennen das von Fußballclubs, wir kennen es vom Wintersport. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man früh genug beginnt, das auf professionelle Beine zu stellen. Und ich glaube, genau dafür ist diese Trainer-Convention da, dass sich alle hier Infos holen, alle hier sich weiterbilden können, um solche Dinge eben zu vermeiden. Miriam, eine letzte Frage habe ich noch an dich. Wenn du unseren Hörerinnen und Hörern oder den Sportlern da draußen eine Sache nennen würdest, wie sie ihr Mindset verbessern im Sinne, dass sie ihre Mission erfolgreich bewältigen, welcher Tipp wäre das?
Jetzt bin ich ein bisschen provokant, glaube ich, Erich, aber es geht so mehr um das Thema, was mir sofort schießt, ist sofort dieses, geh mal bitte weg vom Perfektionismus. Also ich habe einfach so immer wieder die Erfahrung gemacht, dass, und im Sport wird es ein Stück weit auch gefordert, wirklich einen hohen Perfektionismus zu haben, einen hohen Perfektionismus zu leben. Aber im Endeffekt wissen wir auch, dass Perfektion kaum bis gar nicht erreichbar ist, denn wenn etwas schon perfekt ist, sucht der Perfektionist nach der nächsten Perfektion. Und ich würde mir einfach mehr wünschen, dass wir uns mehr um dieses Thema Gewissenhaftigkeit kümmern. Also Dinge nach bestem Wissen und Gewissen zu machen, um, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, gerade im Bereich, was aktuell auch sehr präsent ist, auch medial, dass wir wirklich damit auch gut darauf achten, dass ja unsere Athleten und Athletinnen mental stark sind, aber vor allem auch mental gesund sind. Denn mental stark ist nicht gleich mental gesund. Und das ist schon eine wichtige Botschaft, die ich immer wieder gern gebe und die für mich einfach wichtig ist. Bleiben wir bei der Gewissenhaftigkeit und haben wir bewusst, dass mentale Stärke nicht immer gleich mentale Gesundheit ist.
So ist es. Ich bin ja auch ein Fan davon, dass man so nach dem Pareto-Prinzip arbeitet, mit 20% auf und 80% erreichen. Das finde ich sehr effektiv. Wenn man hier dann die letzten 20% auch noch erreichen möchte, dann braucht man um 80% mehr Aufwand. Also das wäre dann genau diese Perfektionismusfalle, in die man tappen würde. Ja, liebe Miriam, du hast uns ja schon sehr viel erzählt heute. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Trainer-Convention Ende September. Für alle Hörerinnen und Hörer, wenn ihr dabei sein wollt, dann schaut bitte auf die Website bewegungsakademie.at. Hier findet ihr alle Informationen und auch den Link zu den Tickets.
Dann sage vielen, ich vielen Dank.
Ja, vielen
auch
Dank.
Auch von meiner Seite für das sehr nette Gespräch. Danke auch für deine Zeit. Und ja, freue mich schon, einen Beitrag im September leisten zu dürfen.
Erich-Frischenschlager.com
Wenn du nach dieser spannenden Folge mehr willst, dann abonniere meinen Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder du besuchst mich auf meiner Website erichfrischenschlager.com. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein Wiederhören mit dir. Also, mach das Beste aus deinem Tag. Tschüss und Servus aus Graz.